Grüß Gott und herzlich willkommen hier bei Radio Horeb und Radio Maria, sagt Ihnen Marion Kuhl. Unser Thema heute: vom gläubigen Umgang mit der Zeit. Sie hören einen Vortrag von Pater Professor Dr. Michael Schneider. Er ist Spiritual am Priesterseminar St. Georgen in Frankfurt.
Verehrte Hörerinnen und Hörer, in einer vergangenen Sendung haben wir schon einmal über den gläubigen Umgang mit der Zeit gesprochen. Ich möchte heute einen Aspekt davon eigens hervorheben, und zwar den gläubigen Umgang mit der Trägheit in der Erfahrung der Zeit. Denn im Alltag machen wir immer wieder auch die Erfahrung, dass Zeit uns langweilig wird oder dass wir träge werden im Umgang mit den Herausforderungen unseres Lebens. All dies kann zu einer Herausforderung werden, gläubig mit der Zeit umzugehen. Es gibt nämlich im Leben mit Gott einen Anruf zu mehr Innigkeit, und zwar gerade in den Zeiten des Gebets und der Liturgie. Wenn wir ihm nicht gleich ausweichen durch sogenannte Zerstreuungen, die eher ein Zeichen des mangelnden Interesses oder der fehlenden Aufmerksamkeit für den Anruf des Augenblicks sind. Doch kann es sein, dass für den Einzelnen im Lauf des Lebens es immer schwieriger wird, sich dem konkreten Anruf Gottes in seinem Leben zu stellen, besonders wenn das geistliche Leben trockener wird. Steht am Anfang des Glaubenswegs meist die Erfahrung der Nähe und der Gegenwart Gottes, so kann sich die Erfahrung seiner Anwesenheit später verdunkeln. Die Mönchsväter sprechen hier von der Krisenerfahrung der Arkadia, die nach ihrer Meinung jeder geistliche lebende Mensch auf seinem Weg des Glaubens durchmacht. Meist wurde der Begriff der Arkadia nur mit Trägheit wiedergegeben, und zwar als Trägheit und Nachlassen in den geistlichen Übungen. Das Laster der Arkadia beinhaltet jedoch mehr als nur das Phänomen der Trägheit. Es handelt sich um eine fundamentale Krise, sodass der Glaube, das Gebet und das Durchhalten der eigenen Lebensweise sehr erschwert werden. Bei der Krisenerfahrung der Arkadia geht es also um keine vorübergehende Schwierigkeit im geistlichen Leben, sondern um eine Erfahrung von Trostlosigkeit und Verzweiflung, die lange anhalten kann und die vielleicht zu einer Lebensentscheidung drängt, die alles in Frage stellt. Die Tragweite der Erfahrung der Arkadia ist darin zu sehen, dass sie sogar eine grundsätzliche Abwendung von Gott nach sich ziehen kann. Der Mensch wird hart oder nachlässig in seiner Begegnung mit Gott, beziehungsweise sein geistliches Leben erstarrt in oberflächlicher Routine und Gleichgültigkeit. Auch übertriebene Minderwertigkeitsgefühle können ein arkadiöses Phänomen sein, denn sie sind mit einer Werdeangst und Werdescheu verbunden, die den Menschen daran hindern, wirklich so groß und gut sein zu wollen, wie er ist. Stattdessen gibt er aus Angst vor dem Leben oder wegen einer Enttäuschung die Eintrittskarte vorzeitig ab. Damit verbunden ist meist die Lebenshaltung der Langeweile, die der Arkadia entspringt. Wie auch Adam und Eva im Paradies aus Langeweile gesündigt haben sollen. Schon Thomas fragt sich ja, und wir haben es in einer eigenen Sendung schon einmal bedacht, wie es überhaupt möglich ist, im Paradies zu sündigen. Denn man lebt ja in der unmittelbaren Gegenwart Gottes. Das bedeutet das größte Glück. Und er gibt die Antwort, dass Gott Adam und Eva langweilig geworden sind. Die Gegenwart Gottes war für sie nicht mehr faszinierend, kein Abenteuer. Sie haben sich an sie gewöhnt. Sodass Thomas schließlich sagt, dass die Arkadia dann die größte Sünde in unserem Leben ist. Von dieser Erfahrung möchte ich mit Ihnen heute einen Aspekt in der Radiosendung bedenken, nämlich diese Trägheit im Umgang mit der Zeit kann sich auch darin äußern, dass wir die Zeit einfach absitzen. Wir sitzen die Zeit unseres Lebens einfach ab. Wir gestalten sie nicht mehr, sondern lassen uns treiben von den Dingen, die einfach an uns herangetragen wollen. Das Leben hat also keine Dynamik mehr. Wir haben letztlich die Zügel von den Herausforderungen unseres Lebens abgegeben und lassen uns vom Strom der Dinge treiben. Meist nennen wir das Stress oder Hektik, aber eigentlich haben wir schon die Eintrittskarte für unser eigenes Leben zurückgegeben. Denn das Leben ist uns nicht mehr eine Aufgabe, sondern höchstens eine Last oder etwas, das wir absitzen. So stellt sich die ganze Frage, wie wir zu der ursprünglichen Intention unseres Lebens im Umgang mit der Zeit zurückkehren. Und hier gilt es, immer wieder zu den ursprünglichen Erfahrungen, Idealen und Sehnsüchten des eigenen Lebens zurückzukehren, um im geistlichen Leben jung zu bleiben. Wie diese Rückkehr zu den eigenen Quellen geschehen kann, wollen wir nun bedenken. Und zwar insofern gerade hierbei von einem gläubigen Umgang mit der eigenen Zeitgestaltung die Rede sein kann. Ja, der gläubige Umgang mit der eigenen Zeit kann von besonderer Bedeutung dafür sein, dass wir eigentlich im geistlichen Leben jung bleiben. Ja, dass das geistliche Leben in der Tat ein Abenteuer mit Gott wird. Wie können wir also zur Ursprünglichkeit im Umgang mit der Zeit wieder neu gelangen? Wie können wir wieder neu vordringen zu dem, wo wir sagen, die Zeit ist unser großes Talent, dass wir es nicht vergraben, sondern jeden Morgen neu ausheben? Eine erste Voraussetzung dafür ist die Ordnung der Zeit. So möchte ich in einem ersten Punkt gerade darüber sprechen, wie man die eigene Zeitgestaltung ordnen und für das Leben mit Gott immer neu öffnen kann. Ein geistlicher Umgang mit der eigenen Lebenszeit setzt die Integration der unterschiedlichen Erfahrungen in den verschiedenen Lebensaltern voraus. Nur wenn der Lebensalltag mit seinem Reifungsprozess in das geistliche Leben integriert und je neu geordnet wird, kann das Leben mit Gott seine letzte Vollendung erfahren. Aber wie macht man das, das eigene Leben ordnen und darin die eigene Zeit ordnen? Es bedarf eines Ordnungsprinzips, nachdem die diversen Erfahrungen in den unterschiedlichen Situationen unseres Lebensweges integriert werden können. Um die Notwendigkeit eines solchen Ordnungsprinzips wussten schon die Mönchsväter der frühen Kirche. Sie gingen in die Einsamkeit, um sich doch der Herausforderung eines geistlichen Lebens zu stellen, denn sie erkannten, dass das Gebet nicht unter allen Bedingungen möglich oder gleich möglich ist. Wie aber kann jener, der mitten in der Welt leben muss, in seinem Alltag den Weg des Gebetes und den Weg mit Gott finden und einüben? Um im Gebet die Nähe Gottes zu erfahren, muss der Mensch vor allem seinen Lebensalltag vor Gott ordnen. Für das Alltagsleben im Glauben ist es nicht gleichgültig, wie einer mit seinen Mitmenschen zusammenlebt, ob er sich dem Neid, dem Zorn, der Habsucht überlässt, ob er alles, was ihm auf die Zunge kommt, schon sagt. Es ist nicht gleichgültig, wie er schläft, wie er isst, wie er sich erholt. Vor allem gibt es ein Haupthindernis für die geistliche Ordnung des Lebensalltags aus dem Glauben, nämlich die Sünde. Sie trennt von Gott und macht den Menschen blind für Gottes Willen und Anruf. Wie kann ein Mensch nun mitten im Alltag mit all seinen Verpflichtungen und Arbeiten für Gottes Ruf und Willen offen bleiben? Wer in allen Situationen des Lebens aus dem Wissen um die Gegenwart Gottes leben möchte, braucht nicht ständig an den Herrn zu denken und den Blick auf ihn zu lenken. Vielmehr muss er vieles tun, ohne dabei an Gott zu denken. Doch das heißt nicht, dass es ohne Gott getan wird. Das Leben in Gottes Gegenwart bleibt bestehen, auch wenn der ausdrückliche und unmittelbare Kontakt mit ihm verlassen wird. Sehr schön drückt dies ein Spruch einer bayerischen Wallfahrtskirche wie folgt aus. Sag nicht willkommen, wenn ich komme, noch lebe wohl, wenn ich gehe. Denn ich komme nicht erst, wenn ich komme, und gehe nimmer, wenn ich gehe. Das ist eigentlich ein schöner Satz am Ende des Gebets. Sag nicht willkommen, wenn ich komme, noch lebe wohl, wenn ich gehe. Denn ich komme nicht erst, wenn ich komme, und gehe nimmer, wenn ich gehe. Ähnliche Gedanken finden sich auch in der ignatianischen Spiritualität. Am 20. September 1548 erhält Franz Borcher, der 1546 nach dem frühen Tod seiner Frau in die Gesellschaft Jesu eintreten wollte, aber vorher noch die familiären Angelegenheiten zu regeln hatte, von Ignatius einen Brief. Hier heißt es: Ich möchte es für besser halten, insoweit ich mir über eure Durchlaucht in unserem Herrn ein Urteil bilden kann, wenn sie die Hälfte der Gebetszeit für das Studium, auf die Staatsgeschäfte oder für geistliche Gespräche verwenden. Denn ohne Zweifel ist mehr Tugend und Gnade darin, sich seines Herrn in verschiedenen Geschäften und an verschiedenen Orten freuen zu können, als eben nur an einem, nämlich im Gebet. Franz Borcher, der also von adliger Herkunft war, erhält von Ignatius den Auftrag, in allen Dingen Gott zu suchen und in allen Geschäften seines Lebens und an verschiedenen Orten die Gnade des Herrn aufzusuchen. Und er sagt, dass dies besser wäre, als Gott nur in einem Ort zu suchen, nämlich im Gebet. Sein Leben ordnen ist also eine Grundaufgabe geistlichen Lebens. Wir sollen nicht nur unser Gebet ordnen, sondern zunächst und vor allem unser Leben ordnen, gerade in seinen verschiedenen und vielfältigen Dingen und Aufgaben. Aber wie macht man das, in allen Dingen Gott zu suchen und die Dinge des Lebens zu ordnen? Der Beter soll nach Ignatius die Gegenwart Gottes in allen Dingen suchen und finden. Diese Art zu betrachten, so Ignatius, ist leichter, wörtlich, als wenn wir uns zu geistlichen Gegenständen mehr abstrakter Art erheben wollen, in die wir uns doch nur mit Mühe hineinversetzen können. Wie sagt Ignatius, es ist vielleicht sogar leichter, Gott mitten im Alltag zu suchen, als vielleicht in irgendeiner geistlichen Übung. Denn in den konkreten Dingen unseres Alltags erfahren wir gerade die Konkretheit der Gegenwart Gottes. Ignatius sagt sogar, man könne und solle die Arbeit zu dem eigentlichen Gebet machen, weil auch das Arbeiten ein Gebet ist. Gebet und Arbeit sind für Ignatius gemeinsam das eine geistliche Tun. Und so heißt es dann, das Gebetsleben wird gepflegt in der Arbeit, wie ein früherer Gefährte des Ignatius sagt. Aber nicht nur das Gebet befruchtet die Arbeit, auch die Arbeit lässt das Gebet zu immer größerer Tiefe und Fruchtbarkeit wachsen. Auch hier hören wir von Nadal: So muss also unser Gebetsleben sein, dass es all unser Wirken leite, Ehre, im Innere Kraft und heilige Frömmigkeit verleiht. Unser Gebetsleben muss aber auch so sein, dass unser Arbeiten das Beten wachsen lässt, ihm Kraft und heilig Frömmigkeit verleiht. Also nicht nur das Gebet soll die Arbeit befruchten, sondern gerade umgekehrt, auch das Arbeiten kann das Gebet befruchten lassen. Gerade in den vielen Dingen unseres Alltags erfahren wir viel von dem, womit wir betend vor Gott hintreten können. Und über dieses innere Verhältnis von Arbeit und Gebet schreibt dann Ignatius von Loyola: Es wäre gut, er mache sich einmal klar, dass Gott sich des Menschen nicht nur dann bedient, wenn er betet. Sonst wären allerdings alle Gebete zu kurz, wenn sie weniger als 24 Stunden am Tag dauerten. So kann also schon unser Arbeiten eine Form des Gebetes sein, wie auch die Arbeit selbst unser Gebet befruchten und vertiefen kann. So gilt es also nicht, sich aus der Arbeit ins Gebet zu flüchten, sondern so zu arbeiten, dass die Arbeit selbst ein geistliches Tun ist. Es fiel nun Ignatius nie ein, Zeiten des ausdrücklichen Gebets zu schmälern, denn er weiß um die Gefahr, unter der Last einer schweren Arbeit zu resignieren oder in bloße Betriebsamkeit und Hektik abzusinken. Das Gebet soll nicht verdrängt werden, wohl aber eine ganz besondere Gestalt annehmen. Denn unser Gebet soll darin münden, dass alles, was getan wird, in die Gottesbeziehung hineingenommen wird, wie auch von ihr inspiriert und geprägt wird. Aufgrund der Gegenwart Gottes in allen Dingen des Lebens ergibt sich also folgender geistlicher Rat, um sein Leben in allen Dingen zu ordnen. Versenke all das, was du vor Gott bist, am Morgen in dein Herz und bleibe den ganzen Tag in der Gegenwart Gottes. Bringe also die vielen Einzelerfahrungen und Stücke deines Wesens und Erlebens zur Einheit, indem du aus den vielfachen Einzelerfahrungen des Tages ein Ganzes erstehen lässt. Das Muster sehen Sie darin gleichsam in den Psalmen. Eigentlich ist jeder Psalmvers eine Zerstreuung. Dem Beter kommen während eines Psalmes recht viele Danken in den Sinn. Und doch hat man am Ende des Psalmes immer den Eindruck, es war ein Ganzes, dieser Psalm. Und die Vielfalt der Dinge, die dem Psalmisten in den Kopf kamen, sind auf Gott hin ausgerichtet worden und haben uns mitgenommen. Das könnte ein Muster sein, wie wir auch im Alltag alle Einzelerfahrungen auf Gott hinlenken können, indem wir nämlich die alltäglichen Dinge unseres Lebens zu einem Ganzen im Gebet werden lassen, dass alles letztlich, was wir tun, gebetshaft ist. Ein anderes, um sein Leben zu ordnen, könnte man umschreiben mit das Sakrament des Augenblicks. Der Augenblick ist das Tor zur Begegnung mit Gott. Deshalb spricht de Caussade vom Sakrament des Augenblicks. Ein schöner Begriff. So wie das Sakrament uns unmittelbar mit Gott verbindet und vereint, so kann auch jeder Augenblick unseres Lebens zu einem Sakrament werden, der Vereinigung mit Gott. Im christlichen Glauben kann vom Sakrament der Zeit gesprochen werden. In der quasi sakramentalen Bedeutung der Zeit liegt dann auch ihre Bedeutung für das Leben im Glauben begründet. Dies zeigt sich konkret in der Feier der Eucharistie und des Herrengebets und des Herrenjahrs. In ihnen kommt das zum Himmel aufgefahrene Wort zu den Menschen. Das Ewige tritt in die Zeit und die Zeit schreitet dem Ewigen entgegen. Jede Eucharistiefeier ist ja das Heute Gottes. Heute vereint sich Jesus mit mir und meinem Leben. Jedes Herrengebet ist nicht nur ein Gebet, das ich allein vor Gott hintrage, sondern jedes Herrengebet, das Vaterunser, vereint mich mit seinem Beten. Er hat es mich gelehrt, um es mit mir vor den Vater zu tragen. Und das Herrenjahr ist so, dass also Christi Himmelfahrt nicht nur damals war, sondern heute hat Christus uns mitgenommen in das Reich seines Vaters, um uns eine Wohnung zu bereiten. Die Ewigkeit ist also weder vor noch nach der Zeit für den Christen, sondern die Ewigkeit ist die Dimension, auf die sich die Zeit öffnen kann, und zwar in jedem Augenblick unseres Lebens. Das wahre Finale das Ende unseres Lebens ist nicht das Ende der Zeit, sondern die Fülle der Zeit. Somit schwebt das Heute der vertikalen Heilzeit für immer im horizontalen Jetzt des Augenblicks. Gottes Zukunft bricht nicht erst als das große Abschlussfinale in die Zeit hinein, am Ende der Zeiten, wie wir sagen, sondern wird in jedem Augenblick im Kairos, wie Christus sagt, schon heute ergriffen. Nicht anders der Hebräerbrief 3. Dies bezeugen wir besonders in der Feier der Eucharistie, der Stundenliturgie und des Herrenjahrs auf einzigartige Weise. So lassen wir uns in jeder Lesehore jeden Morgen das Wort des Psalmisten gesagt sein: Heute, wenn ihr seine Stimme hört, verhärtet nicht euer Herz. Die letztgültige Grundaussage über alle Zeit und jedes menschliche Leben finden wir in der geheimen Offenbarung des Evangelisten Johannes. Sie spricht ja nicht in der Apokalypse vom Ende, das erst kommen wird, sondern von dem Ende, das bereits begonnen hat. Die Zeit entrollt sich für Johannes von der Zukunft in die Gegenwart, was zugleich eine letzte Relativierung aller Zeit bedeutet. Die Zukunft ist die Ursprungsdimension jedes einzelnen Ereignisses. Aber die Zukunft ist auch die Sphäre, von der wir das Ganzwerden des im Prozess der Zeit unabgeschlossenen und unvollendeten erhoffen. Aus all dem ergibt sich ein spezifisch christlicher Umgang mit der Zeit. Die Zeit ist für den Glaubenden nicht etwas, das ihn nur verbraucht. Und die Zeit ist für den Glaubenden mehr als nur die Abfolge von Daten und Terminen. Vielmehr, die Zeit ist der wesentliche Ort der Begegnung mit Gott, den es in allen Dingen des Lebens zu suchen und zu finden gilt. In diesem Sinn kann vom Sakrament des Augenblicks bzw. der Zeit gesprochen werden. Verehrte Hörerinnen und Hörer, jeder Augenblick ist also für uns eine Herausforderung, das eigene Leben zu ordnen. So haben wir bisher zwei Prinzipien erarbeitet, nämlich um das eigene Leben zu ordnen. Nämlich erstens Gott in allen Dingen unseres Alltags zu suchen, auch in der Arbeit, dass die Arbeit zu einem Gebet wird. Und das zweite, dass wir offen werden für Gottes Anruf in jedem Augenblick unseres Tages, wo Gott uns begegnet. Es gibt aber noch ein drittes Prinzip, das ich nun bedenken möchte. Ich habe es einmal genannt, die Ehrfurcht danach. Das Sakrament des Augenblicks ruft nach der glaubwürdigen Verinnerlichung der Zeit, die ohne die Haltung der Ehrfurcht vor den im Alltag gemachten Erfahrungen nicht gefunden werden kann. Vielleicht ist es Ihnen ja so, dass Sie jeden Tag zur Heiligen Messe gehen. Das ist der größte und unübertreffbare Augenblick des Tages. Aber für etliche ist es meist nur ein Termin und danach geht alles weiter wie vorher. Hiervon spricht Nelly Sachs, wenn sie in einem ihrer Gedichte über ein derartiges Tun im Alltag eines Volkes schreibt. Sie nennt dieses Gedicht Sinai. Es ist ein Nelly Sachs Gedicht, also ein wenig schwer zu verstehen, aber ich werde es gleich dann erläutern. Sinai, du Truhe des Sternschlafs aufgebrochen in der Nacht, wo alle deine Schätze, die versteinten Augen der Liebenden, ihre Münder, Ohren, ihr verwestes Glück in die Herrlichkeit gerieten. Rauchend vor Erinnerung schlugst du aus, da die Hand der Ewigkeit deine Sanduhr wendete, die Libelle im Bluteisenstein ihre Schöpferstunde wusste. Sinai, von deinem Gipfel Moses trug schrittweise abkühlend den geöffneten Himmel an seiner Stirn herab, bis die im Schatten harrenden, das unter dem schützenden Tuche brodelnde, schauernd ertrugen. Wo ist noch ein Abkömmling aus der erschauerten Nachfolge? O, so leuchte er auf im Haufen der Erinnerungslosen, Versteinten. Mose begegnet auf dem Berg der göttlichen Nähe und ist in seinem ganzen Wesen erfüllt von der Gegenwart Gottes. Wenn die Menschen aber das, was er dort erfahren hat, ertragen, und er erlebt nun, dass sie noch nicht einmal die Widerspiegelung des Erfahrenen in seinem Antlitz ertragen, so hält er das Kostbarste, das er in seinem Leben je erhalten hat, in den Händen, die Gesetzestafeln. Aber all dies muss abkühlen, bis er selber es erträgt und es vielleicht die anderen erreicht. Diese Erfahrung des gotterfüllten Mose enthält für das Leben im Alltag eine große Herausforderung. Immer wieder wird uns Kostbares gewährt und anvertraut, wir tragen es in unseren Händen und dürfen uns fragen, was aus all dem wird. Die Erfahrung eines Gebets oder einer heiligen Messe, die Kostbarkeit eines guten Wortes, eines tiefen Gesprächs oder einer Predigt. All dies bedarf einer Abkühlung. Ja, es bedarf einer Ehrfurcht danach. Das heißt, dass in Ehrfurcht noch einmal abkühlend all das bedacht wird und betrachtet wird, was uns in einem Augenblick geschenkt wurde. Nur so werden wir den alltäglichen Schatz an Erfahrungen und Begegnungen mit Gott bewahren und für uns und die anderen fruchtbar machen und eines Tages ihnen weiterreichen können. So ist es wirklich eine Herausforderung eines Lebens im Glauben, die Kostbarkeiten unseres Alltags neu zu bedenken, ja, sie mit Ehrfurcht zu behandeln und mit Ehrfurcht ihre tiefen Dimensionen auszuloten. Nicht was passiert und wäre es die Messe, sondern was wir heraushören aus dem, was passiert. Darin entscheidet sich, ob wir die täglichen Wunder unseres Lebens ertragen können. Der Apostel Paulus hat diese Ehrfurcht gelebt. Aus der Begegnung mit Christus wird ihm eine solche Wende zuteil, dass er in Ehrfurcht sein ganzes weiteres Leben ihr gerecht zu werden trachtet. Und er schreibt in Galater 2,20, was ich jetzt noch zu leben habe, das lebe ich im Glauben an den Sohn Gottes, der mich geliebt und sich für mich hingegeben hat. Sobald eine solche Ehrfurcht unseren Umgang mit der Zeit bestimmt, wird alles viel wichtiger, neuer und aktueller. Alles gleicht dann einem kleinen Abenteuer im Glauben. Keiner weiß, was der nächste Augenblick bringt, aber alles entscheidet sich daran, wie wir mit dieser wissenden Unwissenheit in unserem Alltag umgehen. Ob wir nämlich offen und wach bleiben für den nächsten Augenblick, in dem unsere Zeit Gottes Zeit und Gottes Zeit unsere Zeit zu werden vermag. Wir wissen nicht den Tag und die Stunde. Deshalb steht alles in unserem Leben zwischen Ostern und Wiederkunft des Herrn und es steht im Zeichen des Wachens. Wir brauchen nicht zu wissen, was kommt, wissen wir doch, dass jener, der kommt, alles weiß. So legen wir die Zeit getrost in Gottes Hände. Denn was sie bringt, bringt er. Im Wissen darum liegt all das verborgen, was unserem Leben seine letzte Ordnung bringt und zu einem gläubigen Umgang mit der Zeit anleitet. Verehrte Hörerinnen und Hörer, in einem zweiten Kapitel möchte ich mich nun Ihnen dem konkreten Umgang mit der Zeit zuwenden. Es geht also um die praktischen Folgerungen im Umgang mit der Zeit. Was haben wir aus diesen Überlegungen, die wir bisher anstellten, konkret für unseren Alltag gewonnen? Oder besser gesagt, wie können wir sie im Alltag umsetzen? Also, wie soll ein konkreter gläubiger Umgang mit der Zeit aussehen? Der Mensch darf sich von dem sicheren Bewusstsein leiten lassen, dass zwischen Christus und ihm die größte Ähnlichkeit herrscht. Das ist ja unser Selbstverständnis zwischen mir und Christus herrscht die größte Ähnlichkeit. Nach seinem Bild bin ich geschaffen. Deshalb braucht der Mensch, sich in der Zeit seines Lebens nur das gleichsam anzueignen, was er in einem, wenn auch bescheidenen Ausmaß, längst schon hat und bereits besitzt. Aus diesem Wissen erwächst aber auch die Verpflichtung, dass wir Tag für Tag derart überzeugend zu leben haben, dass sowohl der Umgang als auch das Ziel unseres Daseins etwas mit der Art und Weise zu tun haben, wie wir im Alltag denken, reden und handeln. Wenn meine tiefste Wahrheit die ist, schreibt John Henry Nouwen, dass ich von Gott geliebt bin, und wenn meine größte Freude und mein tiefster Friede daher kommen, dass ich voll aus dieser Wahrheit lebe, ist der logische Schluss, dass diese Wahrheit in der Art und Weise, wie ich esse und trinke, rede und liebe, spiele und arbeite, sichtbar und greifbar werden muss. Wenn die tiefsten Ströme meines Lebens keinerlei Einfluss mehr auf die Wellenbewegungen auf der Oberfläche haben, wird sich meine Vitalität womöglich im Sand verlaufen. Und ich werde sogar mitten in meiner Betriebsamkeit voller Lustlosigkeit und Langeweile sein. So ein Wort von Nouwen. Er betont also, wir sollen uns tragen lassen von dem Grundbewusstsein unseres Glaubens, von Gott geliebt und geschaffen sein und erlöst worden zu sein, dass zwischen Gott und uns die größte Ähnlichkeit herrscht. Aber dieses Grundbewusstsein soll sich dann auch ausdrücken in den verschiedenen Vollzügen unseres Alltags, im Essen und Trinken, Schlafen, Reden und Lieben, Arbeiten und alles andere mehr. Und wenn es das nicht mehr tut, dann wird unser Leben wirklich langweilig, arkadiös. Aber wie können wir das tun? Eine erste Voraussetzung wäre, so habe ich sie umschrieben, die ungeteilte Aufmerksamkeit. Nur wer ungeteilt aufmerksam im Alltag lebt, erfährt die Faszination seines Alltags. Und damit uns ein gläubiger Lebensstil im Umgang mit der Zeit gelingt, bedarf es der Augenblicke des Innehaltens, der Innewerdung. Es braucht dabei keinen großen Aufwand, keine großen Gefühle und Gedanken. Auch ist es töricht, in einer solchen Zeit über Gott nachzudenken und dabei zu vergessen, dass man längst schon in seiner Gegenwart ist. Wir sollten nicht zu Gott kommen, so schreibt Metropolit Blum, wir sollten nicht zu Gott kommen in der Absicht, einen Reigen von Gefühlen zu durchlaufen oder eine mystische Erfahrung zu machen. Wir sollten zu Gott kommen, um in seiner Gegenwart zu sein. Wer betet, ist ungeteilt, indem er auf das achtet, was er mit Gott gemeinsam hat, um ihm begegnen zu können. Und auch der, der gläubig lebt, will ungeteilt leben, nämlich unter den Augen Gottes. Ein Grund dafür, dass vielen eine solche ungeteilte Zeit der Innewerdung nur selten gelingt, besteht darin, dass das Wissen um die augenblickliche Gegenwart Gottes zu wenig Gewicht in unserem Lebensalltag hat. So gilt es also immer wieder im Alltag, sich dessen inne zu werden. Ich lebe unter den Augen Gottes. Er schaut auf mich. Ich weiß mich in seine Hand. Vor allem geht es in solchen Zeiten der Innewerdung darum, dass der Mensch sich dabei Rechenschaft ablegt, ob er zum Eigentlichen seines Wesens vordringt und innerlich wächst. Der Reifungsprozess menschlichen Lebens geht auf eine eher unmerkliche Weise vor sich. Es bedarf dazu keiner Belehrung und der Hinführung, denn das Leben kann nicht nachgeahmt oder von einem anderen kopiert werden. Die Grundvoraussetzung für das Gelingen eines Reifungsprozesses ist, dass der Einzelne sein eigenes Leben ernst nimmt und nicht nur, wie wir sagen, in den Tag lebt. Ein Kind braucht dies noch nicht zu tun. Es kann in den Tag hineinleben und sich dem Augenblick hingeben. Aber einmal wird sich ein Wandel vollziehen müssen, ohne den kein Mensch erwachsen wird. Der Jugendliche kann die Aufforderung, das eigene und ihm aufgetragene Leben ernst zu nehmen, zunächst als das übliche Gerede der Erwachsenen abtun und sich davon emanzipieren. Doch eines Tages muss auch er sich zum Weg der eigenen Reifung entscheiden. In dieser Entscheidung ist jeder Mensch unvertretbar. Es wird nicht möglich sein, einen Menschen darin anzuleiten, wie er sein Leben ernst zu nehmen hat. Vielmehr muss jeder für sich selbst den Schritt zu einem Leben aus der eigenen Mitte heraus tun und lernen. Eine einheitliche Grundlinie in unserem Leben erhält das Leben eines Menschen, sobald er die Fähigkeit entwickelt, sich immer weniger von den äußeren Bedingungen leiten zu lassen, beziehungsweise wenn er lernt, sie in sein eigenes Wesen zu integrieren. Es bedarf einer eigenen Aktivität gegenüber allem, was dem Menschen zustößt und was von außen auf ihn einströmt, um aus all dem das zu gestalten, was für ihn das Rechte ist. Durch die Weise, wie er auf das, was von außen auf ihn eindringt, reagiert, wie er es schließlich aufgreift oder verwirft, wird sich zunehmend jenes herausbilden, was sein eigenstes ist. Der Einzelne wird nun keine objektiven Kriterien zu Händen haben, die in den Augen der anderen oder auch in seinen eigenen jene Besonderheit seiner selbst rechtfertigen, aus der heraus er handelt und nicht so ist wie die anderen. Auch kann keiner einem anderen von außen das schenken, was das Wesentliche eines Lebens ausmacht. Vielmehr muss jeder dies bei sich selbst entdecken. Dies gelingt aber nur, wenn der Einzelne gelernt hat, in seinem eigenen Leben eine Linie zu verfolgen. Hat er einmal das Thema seines Denkens und Lebens gefunden, muss er alles andere weglassen, wenn es ihn von der eigenen Mitte abbringt. Nur so geht sein Leben in die Tiefe. Wir müssen alles Sinnleere und Seichte in uns und unseren Beziehungen zu den Mitmenschen ausrotten und uns jenen Dingen zukehren, die wir einst in die Ewigkeit mitnehmen können wollen. Um so zur eigenen Mitte vorzudringen, bedarf es also auch der rechten Begegnung mit den anderen. Für sie ist ebenfalls der rechte Umgang mit der Zeit entscheidend. Metropolit Anthony Bloom, der in jungen Jahren Chirurg war, schreibt hierüber Folgendes. Zu Beginn meiner Arzttätigkeit fand ich es unhöflich, die Leute im Warteraum lange warten zu lassen und zu lange Zeit für die Patienten im Sprechzimmer zu verwenden. Ich versuchte daher am ersten Tag mit den Leuten im Sprechzimmer so schnell wie möglich fertig zu werden. Am Ende meiner Sprechstunde konnte ich mich nicht mehr im geringsten an die Leute erinnern, die ich gesehen hatte. Da nahm ich mir vor, mich so zu benehmen, als wäre der Patient, mit dem ich gerade zu tun hatte, der einzige, der auf der Welt existierte. Sobald mir der Gedanke kam, ich müsste mich eilen, setzte ich mich zurück und begann eine kurze Unterhaltung, nur um mich von der Hetze abzulenken. Nach 2 Tagen merkte ich, ich brauchte das nicht länger zu tun. Es genügte nämlich, sich völlig auf den Menschen oder die Aufgabe, mit der man zu tun hat, einzustellen. Und wir nehmen dann wahr, dass wir im Vergleich zu früher nur die halbe Zeit gebraucht haben. Trotzdem hat man alles genau gesehen und aufgenommen. Verehrte Hörerinnen und Hörer, ein kleines Beispiel. Es gilt also im Alltag, wirklich sich zu konzentrieren, die Aufmerksamkeit nur auf das zu lenken, was gerade ansteht und nicht schon an den nächsten Augenblick, hier den nächsten Patienten zu denken, sondern nur an das, was gerade zu tun ist. Diese Aufmerksamkeit muss der Einzelne auch sich selber entgegenbringen. Es bedarf in der Tat der täglichen Einübung in die Achtsamkeit. Für sie gilt folgende Weisung. Geh an den Ort in deinem Herzen, an dem du ganz du selbst bist. Versuche eine Zeit lang nichts zu tun, außer auf die Stimme zu hören, die tief im eigenen Herzen wohnt. Es ist also ein eher einfaches Verfahren, eine begrenzte Zeit, dann innere Aufmerksamkeit mit kurzen, aber eindringlichen Worten, die häufig wiederholt werden, alles geleitet von dem Wissen, nun in der Gegenwart Gottes zu sein. Auch hierzu gibt nun Anthony Bloom folgende praktische Weisung. Ich lege Ihnen eine Übung vor. Wir können sie anwenden, wenn wir absolut nichts zu tun haben. In Augenblicken, in denen uns nichts rückwärts noch vorwärts zieht, in denen wir 3, 5 Minuten oder eine halbe Stunde für Muße und Nichtstun übrig haben. Ich setze mich und sage, ich sitze hier und tue nichts. Ich werde jetzt 5 Minuten lang nichts tun. Dann entspanne ich mich und während dieser ganzen Zeit, am Anfang kann man es höchstens 1 oder 2 Minuten so aushalten, stelle ich mir vor, ich bin hier in der Gegenwart Gottes, in meiner eigenen Gegenwart, in der Gegenwart der Möbel, die mich umgeben. Ich bin ganz ruhig und bewege mich nicht. Dann können wir die Minuten auch verlängern und die Zeit weiter ausdehnen. Natürlich wird die Zeit kommen, da wir auch Schutzmaßnahmen ergreifen müssen. Denn man kann nicht 2 Minuten stillsetzen, auch wenn das Telefon dann schillt oder jemand an die Tür klopft. Aber 15 Minuten sind schon eine zu lange Zeit, das Telefon schellen oder jemand vor der Tür stehen zu lassen. Da müssten wir uns sagen, wären wir jetzt nicht zu Hause, würden wir auch nicht die Tür öffnen oder das Telefon abnehmen. Haben wir noch mehr Mut und sind wir von der Richtigkeit unseres Tuns überzeugt, dann müssen wir das machen, was mein Vater tat. Er hatte an seiner Tür einen Zettel angebracht mit der Mitteilung, bemühen Sie sich nicht anzuklopfen. Ich bin zwar zu Hause, aber ich öffne die Türe nicht. So entdecken wir, dass die Welt trotzdem weiterläuft und die ganze Welt 5 Minuten lang warten kann, ohne dass wir uns mit ihr beschäftigen. Also ein kleines Beispiel aus dem Leben von Anthony Bloom. Ungeteilte Aufmerksamkeit, und zwar für den Ursprung und die Quelle unserer Zeit. Und so stehen und erfahren wir uns in der Gegenwart Gottes. Ein zweiter praktischer Rat könnte man umschreiben mit »Alles hat seine Zeit«. Wer so die Zeit nutzt, um bei sich selber zu sein, findet immer mehr zur eigenen Identität und Authentizität vor Gott. Er wird auch offen für den Anruf des Augenblicks in der Begegnung mit den anderen. Auf eine solche Wachheit für das Gebot der Stunde kommt es im Umgang mit den Menschen an. Auch hier gibt es Zeiten, die sich nicht wiederholen und zurückholen lassen. Bei Ferdinand Ebner heißt es, das rechte Wort ist immer eines, das die Liebe spricht. Und es wohnt ihm die Kraft inne, chinesische Mauern zu durchbrechen. Alles menschliche Unglück in der Welt rührt daher, dass die Menschen so selten das rechte Wort zueinander zu sprechen wissen. Durch die Schule der Aufmerksamkeit und Wachheit lernt also der Mensch zunehmend dem anderen, das rechte Wort zu schenken, das, was er braucht, und das er nur in diesem Augenblick sprechen kann. Und er lernt in dieser Schule der Aufmerksamkeit, dass alles seine Zeit hat, Kohelet 3,1. Er wird nicht die Zeit, die andere von ihm erbitten, aufrechnen oder mit ihr kalkulieren, sondern seine Zeit ohne Gegengabe weiterschenken, für den anderen da sein. Eine solche verschenkte Zeit kann keiner zurückholen, noch bezahlen oder finanziell ausgleichen. Vielmehr bleibt sie umsonst geschenkt. Solche geschenkte und verschenkte Zeit ist ein Leben im Stand der Gnade und aus der Fülle der Zeit. Das großzügige Verschenken der Zeit, gleichsam gratis, kommt für den Glaubenden aus dem Wissen, dass er das Wichtigste an der Zeit selber geschenkt bekommen hat. Gott hütet die Zeit jedes Menschen wie seinen eigenen Augapfel. Bei der Rückkehr aus der babylonischen Gefangenschaft in die Heimat heißt es bei Jesaja 52, zieht nicht weg in Hast, geht nicht fort in Eile, denn der Herr geht vor euch her, Israels Gott, und er beschließt auch euren Zug. So kann ich also in jedem Augenblick der Zeit sagen, Gott geht längst schon vor mir her, und er wird auch diesen Augenblick beschließen. Verehrte Hörerinnen und Hörer, ein letzter Abschnitt unserer Überlegung will einfach noch einmal einige praktische und konkrete Dinge für den Alltag hinzufügen, nämlich wie man gläubig mit dem Talent der Zeit umgeht. Ich möchte einfach Ihnen einige Hilfen geben, immer besser die Zeit des Alltags zu nutzen. Lothar Seiwert, ein profilierter Zeitmanagement-Experte Deutschlands, von dem Millionen Bücher in 20 Sprachen verkauft haben, er stellt fest, höchstens 5% aller Leute gehen zeitgemäß mit ihrer Zeit um. Und er stellt dann einige Grundthesen eines neuen Zeitmanagements zusammen. Er sagt, jeder braucht seine eigene, ihm maßgeschneiderte Zeitstrategie. Also, allgemeine Ratschläge helfen ja nicht. Jeder muss selber gucken, wie er in rechter Weise gläubig mit seiner Zeit umzugehen hat. Zweitens, es bedarf in unserem Umgang mit der Zeit eines geschickten Wechsels von Schnelligkeit und Langsamkeit. Das heißt, wir müssen immer auch in die Dinge des Alltags kleine Pausen einlegen. Drittens, es gilt, das eigene Zeitverhalten zu erkennen und es mit der persönlichen Lebenseinstellung auszugleichen. Dies wird aber nur gelingen, wenn der Einzelne immer wieder mit sich selbst ins Reine zu kommen sucht und auf das eigene Innere hört und achtet. Wir sollen also in der Zeit nicht hinter uns herlaufen, sondern immer wieder neu innehalten und zu fragen, ist das eigentlich das, was ich da bin? Und stimmt das, was ich da tue, überhaupt mit dem überein, was mir als Auftrag im Leben zugetragen ist? Es gilt also beides. Das eine, die Bewältigung von Terminen und zeitlichen Verpflichtungen, aber zum anderen auch das Schauen auf die mir eigenen Prinzipien und Werte. An die oberste Stelle der eigenen Terminplanung gehören also die persönlichen Lebensziele. Und was für ihre Verwirklichung und Durchführung entscheidend ist, soll wenigstens im Wochenplan stehen. Zum Beispiel der Arztbesuch, der Besuch eines Freundes, Zeit zum Nachdenken. Erst wenn die eigenen Lebensziele klar sind, lassen sich auch die Alltagstermine gezielter einordnen, sodass zwischen wichtig und dringend unterschieden wird. Zuerst sind jene Termine in der Tages- und Wochenplanung zu verankern, die wichtig, aber nicht dringlich sind. Sodann gilt es, genügend Pausen einzulegen. Das sind Augenblicke des Verweilens und Nachkostens. Wenn ich also ein Telefonat hatte, dass ich dann nicht gleich den Hörer auflege und zur nächsten Tätigkeit übergehe, sondern ich kann ein kurzes Gebet für den sprechen, der mich angerufen hat. Oder kehre ich nach einer Veranstaltung auf mein Zimmer zurück, kann ich mich kurz fragen, was sie für mich, mein Leben und mein Glauben bedeutet. Oder eine solche Sendung wie die von Radio Horeb, dass ich dann nicht schon gleich zur nächsten Arbeit übergehe, sondern eine Minute wenigstens kurz mich frage, was heißt das jetzt nun konkret für meinen Alltag? Nicht anders war auch die Bedeutung der Visitatio, dass man vor das Allerheiligste geht und die eigene Zeit und den Alltag vor Gott hinhält und so innehält. gibt aber auch den Auftrag, im Alltag immer wieder zu einem festen Termin eine stille Zeit des Innehaltens und des Nachdenkens einzuplanen. Morgens kann man zum Beispiel den Tag damit beginnen, dass man sich den Terminkalender vornimmt und betend den Situationen und Menschen entgegengeht, die heute auf einen zukommen. Dann ist man im Gebet schon bei ihnen, bevor sie eingetroffen sind. Nicht anders verhält es sich mit einer festen Zeit am Samstag, wenn man auf die vergangene bzw. kommende Woche zurückschaut. Weiterhin gilt es, einen neuen Tag in Ruhe am Vorabend durchzudenken. Nämlich in der abendlichen Besinnung kann ich fragen, ob der Tag, so wie ich ihn heute erfahren habe und wie er morgen ansteht, mit meinen eigenen Lebenszielen übereinstimmt. Ich kann auch der Menschen gedenken, denen ich mein Gebet versprochen habe. Vielleicht habe ich ihren Namen auf einem Zettel aufgetragen. Und vielleicht zum Schluss an jedem Tag auch immer an etwas arbeiten, wofür viele meist keine Zeit haben. Dass man also bewusst sich Zeit nimmt für die Erledigung der Post, für Telefonate oder vielleicht auch für die Fortbildung oder eben auch für die Anbetung. Verehrte Hörerinnen und Hörer, das alles mögen nur kleine Ratschläge sein im gläubigen Umgang mit der Zeit. Aber all diesen Ratschlägen ist eins gemeinsam, dass wir die Zeit nicht nur absitzen, sie nicht nur erleiden und von der Zeit nicht nur gepeinigt sind oder uns hinterherlaufen, sondern dass wir bewusst fähig werden, die Zeit in die Hand zu nehmen und sie Gott hinzuhalten und mit dem Talent der Zeit gläubig umzugehen. Das wünsche ich Ihnen von Herzen und dazu Ihnen auch den Segen Gottes.
Das war hier bei Radio Horeb und Radio Maria ein Vortrag von Pater Professor Dr. Michael Schneider aus Frankfurt. Vom gläubigen Umgang mit der Zeit, das war unser Thema. Wenn Sie den Vortrag noch einmal hören wollen, Sie können auf unsere Internetseite gehen, www.horeb.org, unser Download- und Podcast-Angebot nutzen, oder Sie melden sich beim CD-Dienst von Radio Horeb unter der 08328 921 120. Dass Sie wichtige Impulse für geistliches Leben erhalten haben, das wünscht Ihnen Marion Kuhl.